herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Krisen, Kriege oder wie jetzt der Anschlag in Magdeburg. Jeden Tag gibt es Meldungen, die uns verunsichern, stressen, die Angst und nervös machen. Auch der ständige Blick aufs Smartphone triggert uns. Der renommierte Psychologe Professor Dr. Bernhard Hommel sagt, ständig sind wir Reizen ausgesetzt und diese Dauererregung belastet uns, macht krank. Wir triggern uns zu Tode. Doch wir können gegensteuern. Professor Bernhard Hommel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich hier sein kann.
Und es ist auch besonders, dass Sie da sind, denn eigentlich leben und lehren Sie in China, wie kommt das?
Ja, die Chinesen wollen ja die Nummer eins sein in fast allem, was man sich so vorstellen kann. Und das gelingt ihnen zunehmend. Nur halt in der Wissenschaft sind sie noch nicht ganz da, sozusagen, also Bundesliga, aber noch nicht Champions League. Und um so die Spitzenforschung anzukurbeln, haben sie hochdotierte Programme aufgelegt, um Anschubpersonen sozusagen ins Land zu holen. Und so eine bin ich.
Sie haben renommierte Professoren sich geholt. Wenn wir über Psyche reden, ist die eigentlich universell? Also ticken die Menschen mehr oder weniger in der Psyche alle gleich? Die Chinesen wie die Deutschen wie die Chinesen?
Also ich würde sagen, die Grundmechanismen, ich bin ja kein klinischer Psychologe, sondern einer, der sich mit den Basisfakten und Prozessen auseinandersetzt. Und die sind schon alle gleich. Aber was sie verarbeiten, die Inhalte, die sind schon verschieden, weil wir sind natürlich unterschiedlichen Umwelten ausgesetzt. Wir sind auch genetisch verschieden, aber das ist, glaube ich, mehr innerhalb der Gruppe wichtig als jetzt zwischen. Also alle Gene, die man jetzt in China findet, findet man sicherlich auch hier. Außer, dass wir halt alle unterschiedlich sind. Aber die Umwelten sind halt schon erheblich verschieden.
Was ist unsere Umwelt gerade? Was beschäftigt uns, die Deutschen?
Naja, wir sind mit dem, was vielleicht Journalisten Narrative nennen würden, ich habe es in dem Buch Komplexe genannt, also kleine assoziative Netzwerke, die sich immer wieder selbst zünden. Ne? Man kennt das ja, man sitzt zu Hause und kann nicht aufhören, über etwas nachzudenken. Und was heißt das? Das heißt, dass der Funke jedes Mal wieder im Kreis läuft sozusagen. Ich denke zum Beispiel, ich habe Verlust gehabt oder ich habe was Schreckliches erlebt oder was gesehen, was schrecklich war und so weiter. Und dann denke ich halt immer in diesem Denkmuster. Und wenn dieses Denkmuster halt negativ gefärbt ist, dann hält es mich von vielen positiveren Dingen halt ab. Mhm. Und ich neige dazu, mehr Negatives in mich reinzufressen und weiter dabei zu bleiben. Und das ist halt nicht gesund.
Ja, so ein Anschlag wie der jetzt in Magdeburg, Professor Hommel, wenn wir als Gesellschaft, wie Sie sagen, sowieso schon verunsichert und verängstigt sind, was macht der mit uns?
Er ist natürlich ein Multiplikator, weil wir uns alle reinversetzen können. Also wenn das jetzt merkwürdige Umstände sind, ein spezieller Flug in ein bestimmtes Land oder so, wenn wir sowieso nicht fliegen, okay, dann hört man das und das war's. Aber auf dem Weihnachtsmarkt findet man ja die einen oder den anderen von uns und wir wollen dahin, wir nehmen vielleicht die ganze Familie mit und dann fühlt man sich natürlich ausgeliefert, wenn man, speziell wenn man immer wieder daran denkt, damit konfrontiert wird. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht gut.
Professor Bernhard Hommel ist heute unser Gast, einer der renommiertesten deutschen Psychologen. Seine Forschung findet international Beachtung, er lebt und lehrt seit 3 Jahren in China und Laura Naumeister stellt sie vor.
Dramatische Nachrichten, globale Krisen, gesellschaftliche Missstände. Die Menschen sind gestresst, immer häufiger überfordert. Die Zahlen psychischer Erkrankungen steigen rapide. Der Psychologe und Wissenschaftler Professor Dr. Bernhard Hommel analysiert, warum es so schlecht um unsere geistige Gesundheit steht. Das Psychogramm unserer Gesellschaft sei verheerend. Sein Fazit: Wir triggern uns zu Tode. In seinem aktuellen Buch erklärt er, welche gesellschaftlichen Veränderungen und Trends dafür sorgen, dass unser emotionales Gleichgewicht ins Wanken gerät. Zeit, dass wir unsere Umwelt wieder geistig gesünder gestalten. So Psychologe und Autor Bernhard Hommel.
Ja, Herr Hommel, keine schöne Diagnose. Sie sagen, die deutsche Psyche krank, das emotionale Gleichgewicht am Wanken. Das müssen Sie uns erklären. Seit wann ist das denn so? Oder ist das intrinsisch, sind wir halt so?
Ja, na, veranlagt sind wir natürlich, sonst könnte es uns ja nicht treffen, das ist klar. Und ich bin nicht, der so schlau ist, darauf gekommen zu sein, sondern die TK und die DRK, glaube ich, also Krankenkassen, sorgen sich natürlich um ihre Ausgaben. Und eine der Ausgaben, die relativ hoch ausfällt, ist für psychische Erkrankungen. Und das ist natürlich für die Betroffenen unschön. Also wir reden dann über Depression, wir reden über auch narzisstische Neigung, wir reden über Selbstverletzung, wir reden je nach Person fällt das halt unterschiedlich aus. Beim einen frisst sich das nach innen sozusagen, beim anderen, der muss es ausagieren. Wir reden über Aggression. Und da ist ja jeden Tag neue Berichte. Ne? Pflegekräfte werden angegriffen, Polizisten sehen sich ihrer Haut kaum noch sicher und so weiter. Also Sachen, die früher man sich gar nicht vorstellen konnte. Und das ist nicht gut, aber es hat natürlich auch ökonomische Folgen. Die ganzen Ausfälle, die Ausgaben und so weiter und so weiter. Unser ganzes Gesundheitssystem wird stark belastet. Also das ist erstmal ein Befund. Und nun kann man sich fragen, warum ist das so? Und dann kann man sich metaphorisch alles Mögliche einfallen lassen. Aber ich bin halt interessiert an Mechanismen, weil nur Mechanismen helfen uns, was daran zu verändern. Ne, wenn man einfach nur sagt, ja, unsere Welt ist halt globalisiert oder so komplex und so weiter, dann ist das so, aber wie will man das jetzt zurückdrehen? Also das hilft uns an sich nicht weiter, aber als Psychologe bin ich natürlich immer an Lösungen interessiert. Und nun bin ich kein Ratgeber, ich bin kein klinischer Psychologe. Wenn Leute Depressionen haben, sollen sie bitte, bitte zu geeigneten Fachkräften gehen und sich nicht das Buch durchlesen. Aber ich versuche halt zu identifizieren, wo können wir gesellschaftlich ansetzen, wenn wir das wollen. Mhm. Also auch da mache ich keine Vorschläge, wie wir es machen müssten, sondern ich möchte jeden, alle, die sich dafür interessieren, so viel Einsicht geben, dass sie selber überlegen können, wenn ich was verändern möchte, was könnte ich tun oder welche Richtung könnte ich tun.
Aber erst noch mal zu dem Befund. Also ja. Wie kommt es denn, dass es so viele Verhaltensstörungen gibt und so viele psychische Probleme? Warum sind die auf einmal so stark angewachsen im Vergleich zu den letzten Jahren?
Das ist nicht so. Also wenn man sich das anguckt, man könnte auch denken, oh, Corona hat das eine Rolle gespielt. Klar, im Offenlegen. Das kennen wir alle, glaube ich, von zu Hause. Das macht viel mit einem, hat viel mit uns gemacht. Aber die Trends, über die wir reden, sind schon seit mindestens 40 Jahren messbar. Also das geht kontinuierlich hoch. Zum Beispiel Narzissmus in USA. Die messen das sehr viel systematischer manchmal, je nachdem, über was man redet. Aber Narzissmus zum Beispiel steigt ganz systematisch an. Also so Aussagen wie, ich bin eine besonders wichtige Person, die sehr viel Aufmerksamkeit verdient, hätte in den 1980er Jahren da kaum jemand unterschrieben, vielleicht 10% oder so. Mittlerweile sind es weit über die Hälfte der Leute.
Spricht das für ein gesteigertes Selbstbewusstsein oder eine Überschätzung oder?
Ja, das sind jetzt Wertungen, die mag jeder selber vornehmen. Und man kann sich auch fragen, was ist denn in den letzten 40 Jahren passiert mit den Leuten? Sind die wirklich so viel besser geworden, dass sie rechtfertigen könnten, dass sie jetzt sehr viel höher von sich denken? Darüber kann man streiten, will ich aber gar nicht tun, sondern erstmal, es sind langfristige Trends. Also es ist nicht mal eben was und nach Corona und dann warten wir ein Jahr ab und dann ist wieder weg. So ist das nicht.
Das heißt aber, Narzissmus ist stärker, aber auch, wie Sie sagen, Verunsicherung,
Depression,
und Angst, Depression. Das heißt, sehr unterschiedliche Gefühle im Grunde.
Genau. Und dann denkt man, okay, wie kann man sich denn sowas erklären? Und dann habe ich halt überlegt, was sind die Gemeinsamkeiten aller dieser Erscheinungen. Und eine der Gemeinsamkeiten ist jetzt, ich rede sehr oberflächlich, aber wir haben begrenzte Zeit, ist Neurotizismus. Also dann ist die Frage, was ist das eigentlich? Und es geht mir nicht darum, um eine psychiatrische Diagnose und sagen, ja, sind ja alle irre oder so. Wir operieren oft damit. Also warum wählen Trump? Ja, die sind alle dumm, uninformiert, irre. Ich glaube, mittlerweile werden da all das zu viele Leute, um das noch eine vernünftige Erklärung zu finden. Also wir müssen ein bisschen schlauer werden. Also ein bisschen Theorie muss sein. Und ich denke mal, 2 bis 3 Komponenten dafür sind wichtig zu verstehen. Das erste sind, wie gesagt, diese Narrative. Also wenn wir keine negativen Geschichten haben, von denen wir Gedächtniseinträge haben, die wir also zu Hause immer wieder im Kreis spielen können, wenn wir einfach nur, weiß ich nicht, Briefmarkensammler sind und uns immer über die Raritäten freuen und so weiter, dann kann uns eine Neurose nicht packen. Dazu brauchen wir diese negativen Narrative, die gut informiert sind, gut vernetzt, dass die auch immer der Funke sozusagen, die Assoziation immer im Kreis sich drehen kann und sie muss negativ sein. Nun, davon kriegen wir eine ganze Menge per Tagesschau, verabreicht.
Das könnte Krieg oder Krise, Klima, könnten
natürlich,
alles solche Narrative
sein.
Natürlich,
auch persönlicher Verlust natürlich. Gut, das kann man, da kann man wenig dran machen. Man kann es vielleicht versuchen zu verarbeiten oder so. Oder solche Geschichten wie in Magdeburg haben wir gesehen. So, das Zweite sind Trigger, also das sind Auslösereize. Das heißt, wir haben ein sehr sensitives Gehirn für bestimmte emotionale Inhalte. Das ist weniger, regt sich weniger auf sozusagen über andere Art Sachen. Aber die Amygdala, also das ist eine sehr frühe Struktur in unserem Gehirn, ist eigentlich dafür geschnitzt, dass wir zum Beispiel vor Schlangen schon lange weggesprungen sind, bevor wir uns realisieren, was wir da eigentlich gesehen haben. Das ist super für Urwaldgänge und so. Aber aus der Tageszeitung ist nicht so gut, wenn es immer wieder Bilder, also speziell Bilder, bewegte oder nicht, sind sehr gut geeignet, das abzurufen. Also sich dieser tiefen Gehirnstrukturen zu bedienen, um uns zu triggern. Und wenn jetzt der Trigger kommt und dann direkt das Narrativ involviert, dann komme ich natürlich nicht mehr davon los.
Sagen Sie noch mal kurz, Trigger bedeutet, ist ein Reiz,
Auslösereiz. Mhm. Also Reize, die einen direkten Bezug zu diesen emotionalen Narrativen haben oder emotional gefärbten Narrativen, die bestehen nicht nur aus Emotionen, auch aus Informationen. Aber die Informationen beunruhigen uns nicht. Mhm. Es sind die Emotionen, die uns beunruhigen.
Ist ja auch fast ein Modebegriff schon geworden. Das triggert mich, wo man das Gefühl hat, das ist was, da gehe ich hoch. Genau. Oder da bin ich empört oder das erregt mich in irgendeiner Form.
Ja. Das Dritte, was noch wichtig ist, um da möglicherweise etwas dran zu tun, sind Bewältigungsstrategien. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich zu viel getriggert bin, gehe zum Experten, dann könnte ich zum Beispiel lernen, wie man, also in den 60er Jahren ist schon viel experimentiert worden mit Aufspalten, also rationalisieren. Also da haben Leute Beschneidungsritualfilme an Probanden dargeboten und das ist nicht schön. Und wenn man aber den Auftrag bekommt, zu rationalisieren, also speziell die kulturelle Bedeutung zu erwägen oder die Techniken abzuwägen oder so, dann ist man viel weniger aufgeregt.
Bewältigung sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Da geht es nämlich auch in dem nächsten Film. Sie sagen es ja, Krieg, Krisen, Klima, dass diese ganze Nachrichtenlage aber auch wie darüber berichtet wird. Das erschöpft uns zunehmend, macht traurig, depressiv, krank. Und das hat auch die Hamburger Schauspielerin Feline Rogan erlebt und hat etwas Sinnvolles dagegen getan. Ob es geholfen hat, Julia Lunau hat sie getroffen.
Mhm. 5 Jahre ist es her, dass die Schauspielerin Feline Rogan eine schwere Krise erlebt hat, sich ihr Blick auf die Welt verändert.
2019 fing es, glaube ich, so im Sommer an. Und da habe ich viel gelesen über die Klimakrise. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr Panik habe ich gekriegt. Ich habe eine kleine Tochter, die war damals 2. Und ich habe richtig Angst und Panik gekriegt, so dass ich Atemprobleme gekriegt habe. Ich war blockiert. Ich konnte nicht mehr viel an anderes denken.
Die gebürtige Hamburgerin geht auf Klimademos, versucht viel Fahrrad und Bahn zu fahren, saisonal zu essen. Doch das Gefühl von Machtlosigkeit bleibt.
Bin ich in so eine Art Ohnmacht reingefallen und wusste erstmal überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll.
Damit ist sie nicht alleine. Klimakrise, Aufstieg der Populisten, Schlagzeilen, die Angst machen, eine emotionale Überreizung.
Die Häufung von großen Ereignissen, das gefühlt mehr.
Also auch vor allem in Zeiten von Social Media, wenn du auch immer schneller an Informationen rankommst.
Ich versuche halt da eine gewisse Distanz zuzuhalten. Das ist mich persönlich, wenn es mich persönlich nicht betrifft.
Man macht sich schon hin und wieder Gedanken, ja. Aber selber ist man machtlos, das zu ändern.
Dieses Empfinden kann zu Resignation führen. Laut einer Studie fühlen sich 59% von den aktuellen Krisen überfordert. 68% ziehen sich als Reaktion immer mehr zurück.
So ein Rückzug ins Private ist ja auch ein Stück weit eine Leugnung von Krisen. Und so eine Verdrängung oder das Leugnen von Krisen, das ist eben etwas, was sehr viel psychische Kraft braucht. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man im Schwimmbad ist und so einen großen Ball dabei hat und den die ganze Zeit unter Wasser drücken muss. Also wir haben sozusagen ständig so einen psychischen Kraftaufwand, das irgendwie unten zu halten, uns damit nicht zu beschäftigen. Das heißt, es zieht Ressource.
Die Psychotherapeutin beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Krisen. Sie rät dazu, aktiv zu werden.
Kollektives Wirksamkeitserleben, um mit anderen zusammen an den größeren Veränderungshebeln zu arbeiten. Wir brauchen gleichzeitig eben auch die Selbstfürsorge, die Lebensfreude, also uns auch zu erlauben, zwischendrin mal Pause zu machen, die Krisen Krisen sein zu lassen.
2020 beschließt Feline Roggan mit weiteren Kollegen in der Filmbranche, sich zu engagieren. Sie handeln ökologische Mindeststandards aus, die seit vergangenem Jahr geltend sind für alle öffentlich geförderten Kino- und TV-Produktionen mit konkreten Folgen.
Zum Beispiel war es am Anfang gar nicht möglich, so viel E-Autos zu leihen, wie man benötigen würde für alle Filmproduktionen. Aber jetzt durch das Gesetz wissen die Autoverleiher, dass die ganze deutsche Filmbranche E-Autos braucht. Dadurch haben die anders investiert und jetzt ist es möglich. Und da sieht man, was für ein Hebel diese Gesetze dann haben.
Das Gefühl, handlungsfähig zu sein, hat der 43-Jährigen geholfen.
Meine Panik ist komischerweise weg, obwohl sich ja die Zustände der Welt verschlimmert haben. Aber ich habe so viele Menschen kennengelernt, die so viele gute Dinge machen und anschieben. Die Sorgen sind nicht weg. Aber ich habe Mittel gefunden, um die in etwas Positives zu kanalisieren.
Sie haben gerade sehr aufmerksam zugehört. Was haben Sie gedacht, als Sie den Bericht gerade gesehen haben?
Ja, viele Dinge, die ich gut finde, andere, die ich vielleicht weniger gut finde. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt dabei ist, man muss sich nicht alles anziehen. Mhm. Wir können ja ohnehin viele Probleme nicht lösen. Also wenn man kann sich über den Ukraine-Krieg noch so lange aufregen. An mir wird er sich weder entzünden, noch verlängern, noch verkürzen. Ich werde dafür nicht gebraucht. Das ist zwar vielleicht schade einzusehen, aber es ist auch heilsam.
Heißt es als Bewältigungsstrategie versuchen, sich ein bisschen abzuschotten von der Welt oder
Nein.
sich nicht mehr so persönlich anzuziehen?
Ja, also ich würde zunächst mal den Filter machen, habe ich hier etwas beizutragen, was für irgendjemanden anders irgendwie nennenswert wäre? Und das ist ja ganz viel fällt dann weg. B, habe ich irgendwelche nennenswerte Expertise, die mich befähigt, da interessante Beiträge zu haben? Oder habe ich nur eine Haltung zu haben, eine Meinung zu haben? Und ich glaube, meine Antwort wäre nein. Niemand muss eine Haltung haben. Es steht nirgendwo geschrieben und es ist für niemanden gut. Weil ohne Expertise sind Meinungen völlig wertlos. Man mag die haben zu Hause, wenn es einem gefällt. Aber für andere, ehrlich gesagt, nicht relevant. Mhm. Also kann man sich das eigentlich auch sparen.
Trotzdem gibt es ja immer mehr Meinungen, hat man das Gefühl.
Ja.
Alle sagen immer lauter, was sie so meinen zu allem Möglichen, das ja bis zu Empörung und Hasswellen sich niederschlägt. Also von daher scheint ja trotzdem das Gegenteil mehr angewendet zu werden, als dieses sich distanzieren.
Ja, ich glaube, das ist, was die Psychotherapeutin im Sinn hatte, was einem natürlich, ob man das so koppeln muss, wie sie das vorschlägt, weiß ich nicht. Aber diese Agency, also dieses Handlungserleben, dass ich selber aktiv bin, ist schon etwas, was wir alle irgendwie brauchen. Etwas mehr im Westen als im Osten. Also da gibt es auch kulturelle Aspekte. Also wir sind schon im kapitalistischen Westen dazu erzogen, ein bisschen unseres Glückes Schmied zu sein. Müssen das auch irgendwie, weil das Wirtschaftssystem natürlich so ist. Das ist nicht überall in der Welt so. Das muss man sich auch mal realisieren. Aber es fühlt sich schon gut an. Wie auch immer. Wir können ja nichts dafür, wie wir sozialisiert sind. Also Agentschaft über sein eigenes Handeln ist gut. Aber natürlich würde ich auch das nach dem Filter machen. Also Agentschaft in einem Bereich, wo wir weder Ahnung noch interessante Beiträge haben, nützen niemanden. Also dann, wenn ich mich dann irgendwie austoben muss auf einer Plattform, okay, dann machen wir das. Aber niemand sollte das lesen, weil wir lernen nichts davon. Mhm.
Trotzdem, wie gesagt, gibt es so eine Empörung und die bedeutet ich bin unheimlich emotional geladen, sonst würde ich mich ja nicht so empören.
Ja.
Woher kommt diese Überemotionalisierung?
Ja, das ist ein bisschen komplexer, sonst könnte man sich schnell darüber einigen und so weiter. Ich würde halt bei diesen drei Komponenten, die ich genannt habe, ansetzen. Also zunächst mal kann man sagen, okay, was in den letzten 40 Jahren ist denn passiert, dass die Trigger irgendwie, die Auslösereize irgendwie anders sind heute als vor 40 Jahren? Und da ist, denke ich, ich habe in dem Buch vor allen Dingen mich abreagiert an der Presse, aber nicht, weil ich besonders wenig von ihr halte, sondern weil ich eigentlich viel von ihr halte, speziell den Qualitäts- und den öffentlichen Medien, die aber besser werden könnten. Und man hat also zum Beispiel bei der BBC gesehen in einer langfristigen Studie, dass über 20 Jahre hinweg, selbst, also speziell die Qualitätsmedien, die Yellow Press, die haben sich gar nicht stark verändert. Die sind ein bisschen seriöser geworden in der Zeit, aber die Qualitätsmedien haben sich enorm der Yellow Press in ihrer Sprachwahl angenähert und vor allen Dingen, indem sie dauernd emotionalisierende Wörter benutzen, die, wo man schon sofort auf den Zehenspitzen steht.
Geben Sie mal ein Beispiel?
Naja, es ist zum Beispiel alles übel, gefährlich, dramatisch, widerlich und so weiter. Also man wird zum Beispiel nicht mehr verfolgt, man wird gejagt und so weiter. Oder zum Beispiel bei der Darstellung von Opfern wird jetzt sehr viel stärker individualisiert. Die Leute werden mit Vornamen genannt und die Familienmitglieder werden befragt und so weiter, um so richtig tief einzutauchen in die Empathiebrühe sozusagen, um unsere Empathievermögen maximal auszubeuten. Und wir glauben ja alle, dass Empathie eine gute Sache ist. Und ich will nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber es will wie alles dosiert sein im Leben. Und das Problem ist, da gibt es halt, also im wissenschaftlichen Bereich würde man unterscheiden zwischen einer intellektuellen Empathie, also dass ich weiß, wann es Ihnen schlecht geht, wie das ungefähr für Sie sein mag und dass ich da mit irgendwie dafür sorge, dass das besser wird oder nicht so, gar nicht vorkommt oder wie auch immer. Die empathische ist jedoch, dass ich genau diese Emotionen selbst auch fühle. Und das braucht ehrlich gesagt niemand. Der Chirurg, der meine Schmerzen, wenn ich unter Messer bin oder vorher oder nachher, miterlebt, ist schlecht. Ich möchte, dass der seinen Job macht. Kaltblütig, hochgradig ausgebildet, immer das Beste macht und nicht, dass der irgendwie meine Gefühle teilt. Und das glauben wir aber, würde die Welt besser machen. Das liest man überall. Also viele
Arbeit. Politiker reden ja auch von den Gefühlen.
Natürlich.
Jetzt ganz stark.
Ja, kaum haben wir Empathie für irgendwelche Opfer, schon wird alles besser. Aber gerade bei dem Israel-Gaza-Konflikt sieht man, dann doch nicht, weil je nachdem, für welche Seite die Leute Empathie haben, ist dann doch wieder nicht richtig. Und ja, das bringt uns einfach nicht weiter. Also das ist die Input-Seite sozusagen.
Weil Sie gerade von der Wortwahl sprechen, was ich auch auffällig finde, ist, wenn es zum Beispiel um Auseinandersetzungen in zum Beispiel der Koalition geht, ist immer gleich von Streit, Zerwürfnis die Rede. Auch wenn man nur ringt um Kompromisse, was ja einer Demokratie gegeben ist.
Unerträglich war Kohls.
Es gibt nie ein Debattieren, es gibt immer gleich ein Streiten und Auseinandertreffen. Ja. Also da ist die Wortwahl eben, wie Sie sagen, sehr stark, sehr emotional geworden. Und das bedeutet, dass wir stärker darauf anspringen oder dass wir die Welt anders wahrnehmen?
Ja, natürlich. Ich meine, jedes Wort, also im Wissenschaftlichen würde man reden von Embodied Cognition, also die Kognition, die Gedanken, die uns im Kopf gehen, und sei es durch Wörter, werden übersetzt in körperliche Reaktionen. Also der ganze Körper arbeitet mit beim Verstehen von Außenreizen und auch bei Texten. Und das bedeutet natürlich, wenn ich emotionalisierende Texte benutze, dann reagiere ich ähnlich, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, nicht ganz so stark, aber wie wenn ich Bilder sähe, die das darstellen, oder natürlich noch stärker, wenn ich es selbst erlebe. Aber es geht in diese Richtung und das wird systematisch ausgebeutet aus Klickgründen.
Ja, weil Sie sagen, Klick, Smartphone ist ja heutzutage bei den meisten immer all und immer überall dabei und viele kleben dran, wissen nicht mehr, wie sie davon loskommen können. Und man fragt sich ja schon, ist das nicht mittlerweile auch eine Sucht? Und wenn ja, was macht sie mit uns und mit unserem mentalen Befinden? Britta Kunft ist mal abgetaucht in die Tiefen des Handystrudels.
Hineingesogen in den endlosen Scroll der Social-Media-Kanäle.
Die
Diese Sogwirkung ist ein Spezialgebiet von Wissenschaftsredakteurin Farangis Gafor. Sie schreibt für den Tagesspiegel und postet ihre Recherchen auch auf Instagram.
Ich wollte mir super lange nicht eingestehen, dass ich eine Art TikTok-Sucht haben könnte. Ich habe mich gefragt, was da eigentlich im Kern des TikTok-Algorithmus einprogrammiert wurde, dass ich einfach nicht mehr loskam von dieser App.
Die Journalistin vertiefte sich in die neurobiologischen Vorgänge im menschlichen Gehirn.
Wir kennen wahrscheinlich alle diesen Neurotransmitter Dopamin, den wir üblicherweise als mit Belohnung assoziieren. Aber Dopamin ist in dem Fall auch nicht nur ein Neurotransmitter für Belohnung, sondern tatsächlich auch der Schlüssel für Motivation und Lernen. Und unsere Dopaminnervenzellen, die lieben es, wenn etwas unerwartet Positives geschieht. Und genau das passiert beim Scrollen durch soziale Medien. Unerwartet ein Video oder ein Bild zu sehen, das uns gefällt, führt zu einer Dopaminausschüttung.
Und weil sich das so gut anfühlt, bleiben Menschen dran. Viel länger, als sie eigentlich wollten.
Der Algorithmus, der personalisierte Algorithmus, zeigt nicht nur die perfekten Inhalte, die wir total interessant finden, sondern auch mal Videos, die wir weniger spannend und weniger cool finden. Und diese Mischung zwischen coolen, interessanten Videos und nicht so ansprechenden Videos, das hält uns dabei und verstärkt die Gewohnheit, weiter zu scrollen, weil wir als Nutzerinnen und Nutzer auf den nächsten Dopaminkick hoffen. So lernt das Gehirn immer weiter zu scrollen und speichert dieses Verhalten irgendwann als automatisierte Gewohnheit ab. Und es kann manchmal dazu führen, dass man plötzlich das Handy in der Hand hat und auf der App ist, ohne zu merken, dass man wirklich auf diese App gegangen ist.
Ein unbewusstes, automatisiertes Verhalten. Wie wird man das wieder los?
Man muss lernen, dieses Verhalten zu durchbrechen. Und es kann auf ganz unterschiedliche Weise funktionieren. Es gibt Menschen, die stellen sich eine Bildschirmzeit an und halten sich daran. Es gibt Menschen, die deinstallieren einfach diese App. Das funktioniert auch. Und es gibt Menschen, die sperren ihr Handy vielleicht einfach weg. Bei wem das alles nicht funktioniert, der muss sich auch überhaupt nicht schämen, weil das gar nicht so einfach ist, diesen Mechanismus zu durchbrechen. Da gibt es spezielle Apps. Ich habe zum Beispiel mir die App OneSec installiert.
OneSec, eine Sekunde. Die App wird aktiviert, sobald der Daumen mal wieder auf Insta, TikTok und Co. tippt. Eine kurze Unterbrechung reicht, um mal kurz innezuhalten.
Mir wird eine gewisse Pause auferlegt, die ich machen muss, bevor ich überhaupt auf soziale Medien weiterklicken kann. Und in dieser Pause konnte ich eben reflektieren und mir wurde sozusagen vor Augen geführt, wie viel Zeit ich eigentlich auf diesen Plattformen verbringe. Erstmal, dass ich überhaupt verstanden habe, wie die Biologie unseres Gehirns gekapert wird von sozialen Medien. Und zweitens, dass ich mir dachte, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass etwas Externes so viel Kontrolle über mein Gehirn hat und mich hat. Das kennt wahrscheinlich jeder. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man die eigene Kontrolle über das eigene Gehirn abgeben muss.
Er fühlt sich nicht gut an und trotzdem lassen sich fast alle kapern. Sie auch?
Nein.
Ach, wirklich?
Ja.
Heißt was?
Also ich ab und zu, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann setze ich das vielleicht mal auf X ab.
Ja.
Aber lesen, also ab und zu lese ich, ob jetzt irgendwie grauenvolle Geschichten über mich am Horizont aufkommen. Aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun.
Das heißt, Sie scrollen nicht, Sie verlieren sich nicht in den Algorithmen, interessiert Sie nicht, sind Sie völlig...
Also, also wenn Leute wirklich was zu sagen haben, warum würden sie es dort sagen?
Mhm.
Also.
Ja, gut. Ich meine, wir sind in China, weil Sie leben ja in China.
Genau.
Wie ist es da bei uns, wenn man Bahn fährt oder irgendwo steht und geht? Ist ja mittlerweile jeder am Smartphone.
Ja, genau so.
Wie ist das in China?
Genauso.
Genau so.
Schlimmer zum Teil noch, weil die sind ein bisschen weiter. Also die sozusagen haben so eine App oder zwei Apps, wo alles drin ist. Also von der Krankenversicherung bis zum Geldtransfer und so weiter ist alles in einer App. Und da sind halt natürlich auch diese ganzen Videos.
Mhm.
Und wir haben kürzlich mal angestanden am Flugplatz. Und da hatte ich die Gelegenheit, vor uns ein Paar, die eine Stunde lang nicht miteinander geredet haben. Und dann bin ich halt mal etwas näher gekommen und habe geguckt, was hält sie denn davon ab? Was machen die denn dann? Und die scrollen die ganze Zeit diese Videos, dann kurz angehalten, dann so irgendeine Katze, die dann was Lustiges macht.
Sich gegenseitig gezeigt?
Nee, nein. Teilen wäre ja schon sozialer Kontakt. Aber das ist nicht so das Ziel.
Den Chinesen, wir haben ja immer viele Bilder und Klischees im Kopf. Geht es denen denn mental, psychisch besser als uns? Weil Sie sagen, es ist ja auch eine deutsche Eigenschaft, dieses überemotionalisiert sein.
Ja, das ist, also, das ist etwas spezifisch Deutsches. Ich würde sogar sagen, im europäischen Kontext sind wir da führend. Mhm. Aber den Chinesen geht es nicht besser. Denen geht es nur schlecht aus anderen Gründen. Aber die haben zum Beispiel auch sehr viel Selbstverletzungen. Also durch das andere kulturelle System, politisch gar nicht mal, weil das Politische spiegelt eigentlich nur die kulturelle Einstellung wider, die aber viel älter und viel robuster ist. Und die würde halt einen dazu anhalten, eher in sich reinzufressen, als nach außen ausagieren. Also das gibt es auch. Also an der Schule gibt es entweder Selbstverletzung oder Bullying. Also dass ich jemanden anders versuche zu erniedrigen, um meinen Status deutlich zu machen, weil die halt sehr viel mehr statusorientiert ist. Die ganze Gesellschaft ist so.
Wie lebt es sich denn für Sie und für Ihre Frau? Sie ist ja Italienerin, Sie beide kennen sich aus Deutschland und aus der Forschung, sind beide Wissenschaftler. Wie lebt es sich für Sie in Jinan, einer Millionenstadt, wie viele Millionen Einwohner?
11.
11 Millionen, ganz andere Kultur, ganz anderes Land. Wie fühlen Sie sich da?
Ja, es natürlich hat viele Schichten,
auf
der man antworten kann. Aber also zunächst mal, wenn man sprachlich, und wir haben uns bemüht, aber leider ohne Erfolg, ausgeschlossen bleibt, dann würde man überall ein bisschen mehr isoliert sein. Man könnte nicht so am kulturellen Leben teilnehmen und so weiter und so weiter. Wir versuchen uns zu etablieren, dann auch einen Jazzclub gefunden und viele Freunde. Und man macht viel selber, also Essen irgendwo, trifft sich und so weiter, also soziale Aktivitäten vor allen Dingen, weil die anderen Einrichtungen sind nicht ganz so hochklassig. Aber insgesamt ist es halt schon krass. Also es ist ganz vieles ganz anders. Und da muss man erst mal die Logik versuchen zu verstehen. Am Anfang denkt man, das kann doch gar nicht sein, was ist denn, ich verstehe nicht.
Arbeiten unglaublich viel, ne? Ist ein ganz anderer Druck.
6 Tage die Woche, 12 Stunden pro, also wir müssen unsere Doktoranden erstmal erklären, dass das Gehirn sich auch konsolidieren muss und dass dafür das Wochenende sehr gut ist und dass auch soziale Kontakte durchaus hilfreich sein können. Und sie lieben das, sie können das gar nicht glauben, was ihnen da passiert, und sie natürlich dann machen andere wiederum neidisch, die nicht bei uns arbeiten. Aber sie lieben es, es ist für sie aber eigentlich kaum zu fassen, wieso wir sowas tun könnten, um sie auch noch anzuhalten, nicht zu arbeiten, jedenfalls manchmal.
Würden Sie sagen, die Chinesen sind resilienter als wir?
Ungemein. Mhm. Also gerade weil der Druck, also dort ist ja der Wettbewerb, ist ja so Turbokapitalismus eigentlich, ne? Also mit Kommunismus hat das ja nur sehr, sehr entfernt etwas zu tun, nicht so wie wir uns das vorstellen. Das ist so Manchester-Kapitalismus eigentlich. Jeder ist ersetzbar und ganz viele sind auch, melden sich und sagen, ich übernehme den Job sofort und so weiter und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr rau. Und Leute werden da ganz plötzlich rausgerissen. Also die haben eine tolle Kindheit. Die kleinen Kinder sind zum Verlieben. Also die sind anständig, die sind gut erzogen, die sind freundlich, die sind unglaublich. Die wachsen aber meistens bei den Großeltern auf, weil die Eltern keine Zeit haben. Die müssen arbeiten, Geld ran schaffen. Und das macht natürlich viel. Also wenn die nicht viel resilienter wären als wir, dann würden sie sofort zusammenbrechen. Also die leisten sozusagen an psychischer Widerständigkeit sehr viel mehr, als wir das hier gewöhnt sind.
Dieses Problem der Überreizung und dieser Dauerbelastung des Stresses, den wir empfinden, wie Sie gerade analysiert und gesagt haben, betrifft ja eigentlich alle Altersklassen bei uns und alle gesellschaftlichen Schichten? Oder kann man sagen, das sind nur die, weiß nicht, die Jüngeren, nur die Älteren?
Es sind eher die Jüngeren.
Und warum? Obwohl die ja schon einen ganz anderen Arbeitsethos haben, ne? Und eigentlich mehr sich darum kümmern, immer wieder ihre Work-Life-Balance genau zu beobachten.
Ja, das ist eigentlich, würde man so nicht erwarten. Also ich habe dann auch immer gedacht, naja, wenn so viel über Work-Life-Balance gesprochen wird, dann müsste es den Leuten sehr viel besser gehen. Und es geht ihnen aber sehr viel schlechter. Das hat, denke ich, erstens was mit Resilienz zu tun. Resilienz hat viel zu tun mit negativem Feedback. Und das ersparen die Eltern von heute ihren Kindern, wo es nur irgend geht. Und wenn es jemand Externes tut, wie Lehrer oder so, früher Autoritätspersonen, mit denen man nicht gestritten hätte, Heute geht dann die Familie dahin und macht die zur Sau, was sie sich erlauben, dem Sohn eine 3 zu geben. Mhm. Also ich habe das auch an der Uni erlebt. Ich war in vielen Kommissionen in vielen Ländern. Aber in Deutschland ist es krass. Also da darf man den Leuten praktisch alles unter 1. Da ruft dann jemand an und sagt, willst du die Karriere dieses armen Menschen zerstören? Also für jede beliebige Dissertation muss man mindestens eine 1,1, 1,2 geben. Ansonsten geht es nicht.
Und das fordern die Eltern ein.
Naja, das fordern alle an, mittlerweile auch die Universitäten. Und niemand nimmt diese Notengebung in Deutschland noch irgendwo anders in Europa ernst. Also Holländer lachen sich tot, wir haben eine Normalverteilung, da kann man auch mal eine 4 bekommen oder so. Benotet werden die eh nicht so. Manche Doktorandinnen brechen dann, wenn man ihnen sagt, du, dieser Artikel, der ist aber echt verbesserungsfähig, brechen in Tränen aus und sagen einem, das ist das erste negative Feedback, was sie jemals erlebt haben. Und wir reden über Leute, die sind 25.
Sie waren ja lange in München am Max-Planck-Institut, ja, aber auch an der TU Dresden und dann 20 Jahre in Holland. Jetzt sind Sie schon seit 3 Jahren in China. Wenn Sie so auf Deutschland jetzt gucken mit dem Abstand oder auch als Sie aus den Niederlanden zurück nach Deutschland gekommen sind, was haben Sie da gedacht?
Ja, ich erkenne es nicht wirklich wieder. Das hat mich auch zum Schreiben solcher nicht wissenschaftlichen Bücher sozusagen oder wissenschaftlich nur inspirierten Bücher getrieben, um das selber auch zu verarbeiten, was ich da gesehen habe. Also so viele Trends, die ich für... Und das, was mich daran ärgert, ist eigentlich nicht, dass ich die Ziele gar nicht teile. Die teile ich eigentlich. Also ich bin ein linksalternativer Hippie, so als Gedankenpräge, so als 70er, ne, so wie man das halt. Und da hat man halt Sachen einfach gemacht. Wenn man irgendwie andere sexuelle Neigungen hat, dann ist man denen nachgegangen. Oder wenn ich mich anders anziehen wollte, oder dann hat man das gemacht. Und niemand hat das groß kommentiert. Heute ist das alles identitär überladen. Und jeder muss es wissen, jeder muss es unterschreiben und gut finden und so weiter. Also diese Sucht, dauernd positives Feedback zu bekommen, ist für mich ganz schwer zu begreifen.
Das Ehepaar, was Sie jetzt kennenlernen in unserem neuen Beitrag, ich glaube, bei denen ist es vor allem so ein gegenseitiges sich immer wieder bestätigen. Zweisam statt einsam, das hilft ja, um zumindest nicht allein allem Schlechten dieser Welt ausgesetzt zu sein. Und das Paar, das Heike Schieder, wie gesagt, getroffen hat, ist jetzt seit 75 Jahren verheiratet und eine echte Jahrhundertliebe.
Sie wünschen. Mein Name ist Gerda Wolf. Ich bin am 30.06.1929 in Hamburg geboren und dort bin ich auch groß geworden.
Mein Name ist Werner Wolf. Ich bin am 4.07.1924 in Hamburg-Barmbek geboren. Ich sage immer, das ganze Leben Geduld und Glück. Man muss auch Glück im Leben haben. Nicht? Und dadurch, dass ich meine Frau nur zu früh gefunden habe, war das Glück. Nicht?
Gerda und Werner Wolf lernen sich kennen nach Ende des Kriegs im völlig zerstörten Hamburg.
Nach 1945 gab es im Moment überhaupt nichts. Nicht? Es gab nur Trümmer und Hunger und Frieren. Aber was heil gewesen war, war die Musikhalle.
Das war unser Zuhause nachher. Wir haben uns immer Karten gekauft für die nächsten Konzerte.
Weil die Musikhalle, wie gesagt,
denn von den Musikhalle wurde geheizt.
Die wurde geheizt.
Und da war das warm. Sonst und dann, darum sind wir immer in die Musikhalle gegangen. Damit man nicht auf der Straße rumlaufen musste. Ne?
Nach dem Krieg wird endlich wieder unbeschwert getanzt.
Das erste Tanzlokal war in Ulsdorf. Ja, aber mein Mann tanzt nicht gerne. Heute nee, noch nicht. Ja,
ich bin also musikalischen Chaoten. Ja, da ist nichts zu holen. Nee.
Aber wir sind trotzdem zusammengeblieben.
Gerda Wolf hat noch etwas ganz Besonderes. Eine Metallkassette, weit über 100 Jahre alt, gerettet aus ihrem Haus, das dem Hamburger Feuersturm zum Opfer gefallen ist.
Als 1943 die das Haus abgebrannt ist, hat diese Kassette noch im Kachelofen gestanden. Da bin ich mit Schaufel und Hacke losgezogen. Ich habe sie auch gefunden. Die Goldmünzen, die hier drin waren, die haben den Brand alles überstanden. Die sind nicht geschmolzen und überhaupt nichts. Sie waren also einwandfrei. Da haben wir die Münze beim Juwelier abgegeben und der Juwelier hat uns unsere Eheringe verkauft dafür.
Sie heiraten 1949, bekommen zwei Kinder, Andrea und Anke. Heute sind sie seit 75 Jahren verheiratet.
Meinungsverschiedenheiten und Differenzen gibt es schon mal, das bleibt ja gar nicht aus. Nicht?
Aber das wurde ausdiskutiert.
Ja.
Also unter den Teppich gekehrt, das hat überhaupt nichts, heute noch nicht.
Das bringt ja nichts. Also, nee. Das ist wie im Haushalt. Wenn der Dreck unterm Teppich ist, geht er auch nicht von selber weg. Ne?
Wenn Sie auf Ihr gemeinsam gelebtes Leben zurückblicken, was hat Ihnen durch schwierige Zeiten geholfen?
Der Trauspruch in der Kirche, der sagte, einer trage des anderen Last.
Ja.
Ne? Und das ist tatsächlich so.
Heute der Fall.
Immer einer für den anderen,
ja.
Immer da sein. Nicht? Und der hat also praktisch heute immer noch Gültigkeit.
Ja.
Von den Gleichaltrigen lebt keiner mehr.
Nee, da lebt kein Mensch mehr.
Wir sind
wirklich also die Letzten, die noch existieren.
Ja.
Ja.
Da sagt man sich doch, hallo, was ist, ne?
Glück gehabt.
Wieder Glück gehabt.
Ja.
Wieder Glück gehabt.
Die beiden Folgen Jahrhundertliebe ab sofort in der ARD Mediathek.
Ja, toll, die beiden. Und vor allem, man hat das Gefühl, die sind so mit sich und bei sich. Die werden nicht von außen permanent getriggert und haben so eine permanente Unruhe, oder?
Ja.
Haben Sie einen Tipp für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, vielleicht, wenn man selbst eine Unruhe hat?
Ja, erstens kümmern sich nur um die Sachen, die sie beeinflussen können. Woanders taugt es eh nichts. Und zweitens, bewerten sie halt nicht. Das hilft niemandem. Buddhismus rät auch und viele andere Einrichtungen auch. Einfach mal die Sachen laufen lassen. Das geht schon.
Let go, let flow. Und ja. Dann geht auch die Unruhe vielleicht weg. Hommel, vielen Dank, dass Sie
sehr
gekommen
gerne.
Sind, extra aus China gekommen sind. Für uns freut es natürlich sehr und über den Weg Kassel. Und morgen kommt der Schauspieler Patrick Abruzzen. Freut uns auch, wenn er noch kurz vor Weihnachten bei uns vorbeischaut. Und Ihnen wünschen wir jetzt viel Freude mit dem Landesprogramm. Tschüss, schönen Abend. Dankeschön.
Sehr gerne.